Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Guten Tag. Elektropunks mit Attitude. Die Berliner Band Egotronic feiert 20-jähriges Bandjubiläum. Ein neues Album gibt es auch. Wir sprechen gleich mit Frontmann Thorsen übers Impfen und übers Feiern.
Das Kompressor-Sommer-Interview.
Party, Rausch und Politik, das ist die Erfolgsformel für 20 Jahre Egotronic. Heute erscheint das neue Album der, wie manche sagen, besten Elektropunk-Band der Welt. Stress mit buchstäblichem S und Z, so heißt das Album. Und uns gibt das hier im Kompressor Anlass für eine weitere Folge unserer kleinen Sommerinterview-Reihe. In diesem Fall mit Thorsten Thorsen Burkhardt, Sänger und jetzt in der Leitung. Hallo, guten Tag.
Hallöchen, wunderschönen guten Tag.
Das frische Album ist da, juhu, und die Tour ist auch schon geplant für kommendes Frühjahr. Egotronic ist eine Band, die wirklich von Live-Auftritten lebt. Ich stelle mir das sehr, sehr trostlos vor, diese vergangene Zeit. Wie habt ihr das erlebt als Band?
Also es war für uns als Band wirklich sehr, sehr schwierig. Zumal wir auch am Anfang, als man auch noch ganz wenig wusste, wie gefährlich das alles im Endeffekt wird, haben wir uns halt auch selbst alle nicht getroffen. Also, sondern das heißt, wir waren auch nur noch über Online-Kontakt. Das war natürlich sehr krass für, und vor allem für uns als Band, die halt seit 2003 eigentlich jedes Jahr mindestens eine Tour gespielt hat.
Wahnsinn.
Ist es natürlich echt, also war das wirklich eine sehr anstrengende Zeit. Umso schöner war es allerdings, dass wir jetzt schon die erste Show spielen konnten. Das war dementsprechend für uns ganz, ganz, ganz hervorragend ausgezeichnet. Wir hatten, also ich habe heute noch gute Laune davon.
Die Frage ist vielleicht etwas indiskret, aber wie sind Sie, wie seid ihr finanziell eigentlich jetzt so über die Runden gekommen? Also auch euer Label Audiolied, also wie lief das?
Das ist wirklich, wirklich ein Problem auch ein bisschen. Also wir haben so solche Soforthilfen gekriegt und sowas zum Teil. Im Endeffekt hieß es wirklich auch sparsam sein, aber also irgendwann wird es auch wirklich eng, muss ich sagen. Also ich hoffe ja wirklich, dass nächstes Jahr wirklich dann so weit eine Normalität wieder herrscht, dass ich halt quasi das Konto wieder füllen kann.
Jetzt habt ihr euer erstes Konzert wieder spielen dürfen am vergangenen Mittwoch hier in Berlin in einem kleinen Club. Wie war das? Sie müssen jetzt doch mal ein bisschen erzählen und lassen Sie uns teilhaben.
Na klar, also es war wirklich, wirklich Wahnsinn nach so langer Zeit. Also erstmal war es natürlich für alle so ein bisschen merkwürdig. Wir gehen jetzt halt in den Garten eines Clubs, halt, das war ja natürlich nicht indoor, sondern draußen. Und es war erstmal so ein bisschen ungewohnt. Das ist aber ganz, ganz schnell verflogen. Und ich muss auch an dieser Stelle wirklich so ein riesiges Lob an unsere Fans und HörerInnen und Freundinnen halt aussprechen, weil jeder hatte wirklich sich dran gehalten und eine Maske getragen beim Tanzen. Und dementsprechend war es halt, konnte man das auch wirklich genießen. Man hat es halt so gemerkt, die Leute rasten wirklich total aus, sind andererseits aber wirklich vorsichtig im Umgang mit anderen. Und für diese Situation, für den Zustand war es, glaube ich, das bestmögliche Konzert.
Zum Thema Impfen wollte ich Sie fragen. Im Video zu der Single Nadel verpflichten, da sieht man, wie so Pixelbomber mit den Flaggen der Alliierten über Deutschland fliegen und Spritzen auf die Deutschen werfen. Ja. Ist Impfen sowas wie Antifaschismus?
Also ich denke schon, im Moment ist es das wirklich, weil es geht ja auch um Rücksicht, auch vor allem auf Schwächere. Und da ist es natürlich Impfen total wichtig. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass viele Menschen das einfach verweigern, dann finde ich das schon sehr, sehr, sehr kritisch. So, ne? Also ich bin ein totaler Verfechter vom Durchimpfen einer Gesellschaft.
Es gibt eben nicht nur dieses neue Album, sondern es gibt auch 20 Jahre Bandgeschichte zu feiern. Ich habe eingangs ja schon gesagt, also irgendwie denkt man bei Egotronic immer an diese Kombi Rausch, Party, Politik. Lässt sich eigentlich sagen, wie das sozusagen zur DNA ihrer Band wurde? Also warum gehört das für Sie so zusammen?
Das war wirklich bei Egotronic von Anfang an einfach Programm. Und zwar, für mich ist es so, ich komme ganz klar, meine Kindheit, also meine Jugend im Endeffekt, habe ich in AZs verbracht, war ganz viel eben auch in der autonomen Szene unterwegs, war aber gleichzeitig auch eben frühe 90er, bin ich gerne auf Techno-Partys gegangen. Das war ja in den AZs damals eigentlich sogar noch ein bisschen eher verpönt, wenn
wir
man auch
vielleicht nochmal doch für die Jüngeren unter unseren Hörerinnen und Hörern
autonomes
erklären.
Zentrum.
Genau.
Genau. Und AZ ist ein autonomes Zentrum. Also so, das waren so selbstverwaltete Kulturzentren. Mhm. Früher ganz viel Punkrock-Konzerte haben da eben stattgefunden, Hardcore-Konzerte. Aber Elektronik war da nicht so gern gesehen. Und ich bin damals halt schon zweigleisig unterwegs gewesen. Eben halt vom politischen Faktor her natürlich ganz klar mich den AZs zugehörig gefühlt oder auch den Bewegungen, die dort sich getummelt haben. Andererseits eben halt auch auf Techno-Partys, weil die länger gingen, weil die Mittelchen lustiger waren, sag ich mal. Und Egotronic hat dann halt quasi den Soundtrack für mich persönlich dafür geliefert einfach. Ich habe dann in dem Moment verbunden.
Thorsten, ja. Wir hören zu diesem Thema Rausch noch mal ganz kurz einen kleinen Ausschnitt aus einem neuen Song vom neuen Album. Der schönste Platz ist in der Apotheke. Wir hören mal kurz rein.
Der schönste Platz ist in der Apotheke. Da gibt es Pillen und Besserchen und so.
Ja. Da sehen wir sie auf dem Bett liegen und da würfeln sie sich zu Rotwein so allerhand Pillen rein. Warum ist ihnen das lieber als das Bier an der Theke?
Ja, da ging es um den Abwechslungsfaktor. Irgendwie nichts gegen das Bier an der Theke. Wobei ich wirklich sagen muss, ich trinke nicht mehr. Ich habe mit dem Start der Pandemie habe ich den Alkoholkonsum einfach auf Null geschraubt und bin dabei geblieben, lustigerweise. Vielleicht irgendwie, weil ich in meinem Leben schon das reicht, was ich getrunken habe, vermutlich bis ans Ende des Lebens. Genau, aber der Spruch ist ja im Endeffekt in Anlehnung an Rio Reiser, den Text, ich glaube, es ist, wir müssen hier raus, ja, von den Tonsteinen scherben. Der schönste Platz ist immer an der Theke. Hm. Ja, und ich hatte dann halt daraus gedichtet, halt der schönste Platz ist in der Apotheke, weil dort halt die Mittelchen natürlich, also die Auswahl ist viel größer.
Thorsten Burkhardt, Sänger bei Egotronic, ist Gast bei uns im Kompressor im kleinen Sommerinterview. Wir sprechen gleich weiter.
Das Kompressor Sommerinterview.
Und zu Gast ist nach wie vor Thorsten, alias Thorsten Burkhardt, Sänger bei der Band Egotronic. Wir sprechen hier traditionell in unserem kleinen Sommerinterview auch immer über Politik. Und das ist in Ihrem Fall sehr, sehr spannend. Sie haben nämlich kürzlich die Initiative Artists Against Antisemitism gegründet. Inzwischen haben sich über 1000 Künstlerinnen und Künstler, Kulturleute grundsätzlich angeschlossen. Warum war die Gründung dieser Initiative für Sie nötig?
Also die Thematisierung von Antisemitismus in allen Bereichen der Gesellschaft ist bei Egotronic auch von Anfang an schon Programm gewesen. Also wir waren ja wirklich da sehr früh, hatten dann auch zum Teil Probleme in linken Zentren, weil wir eben auch uns gegen den Antizionismus stark gemacht hatten. Jetzt ist es halt so gewesen, also es war ja einfach total viel. Nachdem der letzte Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern halt losgetreten ist, sind hier halt natürlich riesengroße antisemitische Aufmärsche gewesen, also wo wirklich so Juden raus, Sprechchöre und sowas zu hören gewesen ist. Andererseits hat man halt zum Beispiel mit dem Herrn Maaßen, CDU-Kandidat für Thüringen, ich glaube für Südthüringen, der mit antisemitischen Stereotypen arbeitet in seinen Reden. Also der Antisemitismus ist allgegenwärtig und ich habe das alles so beobachtet und wurde darüber wahnsinnig zornig und aber auch so hilflos. Was kann man denn machen? Und dann habe ich halt einen Kumpel angerufen, den Björn Peng, ein Musiker aus Freiburg. Und dann haben wir halt diese Initiative jetzt ins Leben gerufen. Das Feedback ist wirklich, also diese Benachrichtigungen, die wir dann gekriegt haben, ist überwältigend von Leuten, die halt gesagt haben, danke, dass ihr das macht. Es ist total gut, dass es endlich auch mal Artists gibt, die sich halt wirklich gegen Antisemitismus stark machen, die eine Parteilichkeit einfordern. Und für uns, und da lege ich auch ganz besonders Wert drauf, geht es jetzt auch nicht nur darum, mal kurz das Gesicht ins Internet zu halten und halt ein paar schöne Bildchen zu posten, sondern wir wollen wirklich Veranstaltungen machen und. Also das soll jetzt wirklich daraus auch ein aktivistischer Verein werden im Endeffekt und nicht einfach nur, wir haben jetzt mal kurz uns positioniert.
Und schon jetzt dabei sind eben Bands wie Tokotronic, die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, Chantel ist dabei, die Sterne. Jetzt haben wir hier im Sommer, Kompressor-Sommer-Interview, durchaus die Eigenart, dass wir auch gerne immer schon so ein bisschen orakeln über den kommenden Herbst und den Wahlkampf. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal die Frage der Glaubwürdigkeit bei den zur Wahl stehenden Spitzenpolitikerinnen und Politikern anschauen, können die Kollegen Laschet, Scholz, Baerbock da möglicherweise noch was von Egotronic lernen?
Also sie können wahrscheinlich ein paar Beleidigungen abkriegen, aber nee, also ich sehe das auch sehr, sehr finster. Nur um ein Beispiel zu bringen. Jetzt war ja gerade diese Flutkatastrophe und dann stellt sich ein Laschet hin und sagt, ja, er versucht jetzt natürlich da unbürokratisch Hilfe zu organisieren. Dabei ist Laschet jemand, der noch diese unbürokratische Hilfe auf Bundeslandebene noch abgeschafft hat, weil eben einfach zu viele Umweltkatastrophen einfach mittlerweile passieren. Also wie kann man so jemanden trauen? So jemand soll dann Kanzler werden? Wirklich irre. Ja, also so Scholz, der nach dem wirklich gewalttätigen Polizeieinsatz bei G20 sich hinstellt und sagt, Polizeigewalt hat es nicht gegeben. Ganz im Ernst. Also wie soll man so jemandem trauen?
Ja. Ihr seid ja eigentlich, also ich überlege gerade, ihr seid im Grunde angetreten als ziemlich unpolitische Band. Jetzt 20 Jahre später gestaltet sich das doch auch echt anders. Da hat schon eine starke Politisierung stattgefunden, oder?
Ja, jein, sag ich mal. Also es war immer so, mit der Band ging es in erster Linie hauptsächlich darum, Musik zu machen. Und allerdings ist es so, dass die Texte von Beginn an sehr politisch waren, weil ich natürlich über Thementexte, die mich beschäftigen, und da das doch viele politische Themen ganz einfach gewesen sind, ist es so, dass es von Anfang an politische Songs gab. Also Exportschlager-Leitkultur ist einer der ersten Egotronic-Songs überhaupt. Möllewahn, der eben Antisemitismus zum Thema hat, ist auch ein Song aus den ersten 2 Jahren. Also die Musik ist dann zwischendurch auch ein bisschen aggressiver geworden, sag ich mal. Was jetzt mit dem neuen Album aber wieder nicht so ist. Das neue Album ist meiner Meinung nach das fröhlichste seit bestimmt 10 Jahren oder so.
Wir haben gerade ja schon festgehalten, also wir stehen alle so ein bisschen echt unter diesem Eindruck dieser grauenhaften Unwetterszenen, die ja so richtig gehend apokalyptische Züge angenommen haben. Ist dann eigentlich sowas wie Klimaschutz auch ein Thema für Egotronic?
Ja, also absolut. Es stellt sich natürlich dann auch so, es stellen sich für uns massiv natürlich auch Fragen. Wie geht man damit um, mit unserem Beruf zum Beispiel? Ne? Also so, wie kann man umweltfreundlicher reisen zum Beispiel? Also das sind Themen, die uns natürlich wirklich auch beschäftigen. Also es ist ein Thema, das nicht an uns einfach vorbeigeht.
Ja. Wie müsste dieser Sommer weitergehen, damit Sie sagen, das ist ein guter Sommer 2021?
Seit Mittwoch bin ich mit dem, als wir dieses Konzert spielen konnten, seitdem bin ich mit diesem Sommer schon versöhnt. Und für mich ist es ja so, ich habe die Zeit der Pandemie genutzt, um wirklich viel wandern zu gehen. Ich gehe einfach total viel raus in die Natur. Und das findet auch statt. Also so, ich bin gar nicht unzufrieden jetzt so mit dem Sommer. Ich hoffe halt, dass die Leute nach wie vor einfach jetzt, also weil es fühlt sich oft auch so an, als wäre irgendwie das ganze Ding vorbei, ne? Also als wäre jetzt irgendwie Corona-Geschichte, was ja definitiv nicht so ist. Und deswegen hoffe ich halt inständig, dass die Leute sich zusammenreißen, weil ich befürchte, dass wir im Herbst nochmal in den Lockdown gehen werden müssen, wenn wir uns nicht zusammenreißen und einfach aufpassen. Und wenn es aber klappt, dass die Leute wirklich das weiterhin ernst nehmen, zum Impfen gehen, dann ist das für mich schon ein guter Sommer. Also er ist schon für mich zumindest besser als der letzte.
Sagt Thorsten, alias Thorsten Burkhardt. Wir wünschen Ihnen einen schönen, gesunden Sommer und natürlich der Band Egotronic auch. Grüßen Sie ganz herzlich und ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank für das Interesse. Ja, es war mir eine große Freude, dass Sie Interesse hatten, uns zu interviewen, also mich in dem Fall.
Ahoi, alles Liebe, tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Nora Hofbauer.
Für ihre Filmauswahl auch jenseits des Mainstreams werden bundesweit 245 Kinos mit dem Kinoprogrammpreis ausgezeichnet. Mit bis zu 50.000 Euro Prämien fördert der Bund die Spielstätten für ein kulturell herausragendes Jahresfilmprogramm. Aufgrund des pandemiebedingten eingeschränkten Filmangebots und der Krisenbedingungen seien die Mittel auf insgesamt 5 Millionen Euro erhöht worden. Die Kinoprogrammpreise sollen auch dazu beitragen, dass die Kinovielfalt nach der Pandemie gesichert ist, sagte Kulturstaatsministerin Grütters. US-Ermittler haben 17 jüdische Schriftstücke und andere wertvolle Objekte beschlagnahmt, die während des Zweiten Weltkriegs aus osteuropäischen jüdischen Gemeinden gestohlen wurden. Die Artefakte, die aus dem 19. und 20. Jahrhundert stammen, sollten durch das New Yorker Auktionshaus Kestenbaum & Company verkauft werden, teilte das Justizministerium mit. Darunter seien auch Aufzeichnungen mit den Namen von Gemeindemitgliedern, die in das NS-Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gebracht worden waren. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden präsentieren ab heute Zeichnungen von Josef Beuys aus der Privatsammlung der Familie. Anlass ist der 100. Geburtstag des Aktionskünstlers in diesem Jahr. Die Witwe von Beuys hat sie dem Dresdner Kupferstichkabinett zur Verfügung gestellt. Im Deutschlandfunk Kultur beschrieb eine der Kuratorinnen, Mailena Mallach, wie die Zeichnungen zusammen mit Eva Beuys ausgewählt wurden.
Als wir dort waren, haben wir sozusagen jedes Blatt einzeln betrachtet und haben schnell gemerkt, dass es darum geht, jedes einzelne Blatt ernst zu nehmen. Und natürlich Linie zu Linie, Blatt um Blatt, das ist ein Titel, der natürlich aus einem Kupferstichkabinett kommen muss. Ja, das ist eigentlich der Blick ins Detail, also auf etwas Kleines, was sich dann als groß erweist, so könnte man das sagen. Also der ganze Kosmos Beuys spiegelt sich in den Zeichnungen.
Mailena Mallach, Mitkuratorin der Beuys-Ausstellung in Dresden. In Argentinien ist eine Forschergruppe bei Ausgrabungen auf mehr als 160 Eier prähistorischer Vögel gestoßen. Man habe ein ganzes Feld mit fossilen Vogeleiern gefunden, sagten die Forscher der Nachrichtenagentur AFP. Demnach haben die Eier 5 bis 7 Zentimeter Durchmesser und sind rund 85 Millionen Jahre alt. Bauarbeiter hatten sie bei Renovierungsarbeiten auf einem Universitätsgelände in Patagonien entdeckt. Die Eier stammen von Vögeln, die N-Antioniten genannt werden. Das Besondere, diese Vögel hatten Zähne. Gegen Ende der Kreidezeit sind sie ausgestorben.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Heute mit Gesa Ufer, hallo nochmal. Er wollte Priester werden, Zirkusdirektor oder Dirigent. Am Ende, so die Fernsehlegende Alfred Biolek, sei er von allem etwas geworden. Heute Morgen ist Biolek im Alter von 87 Jahren gestorben. Wir erinnern gleich an ihn, gemeinsam mit seinem langjährigen Kollegen Friedrich Küppersbusch. Er war nicht nur ein ausgesprochen kluger und einfühlsamer Talkshow-Gastgeber. Alfred Biolek war auch ein Pionier in Sachen Kochshow. Er entwickelte Formate wie Rudi Carrells am laufenden Band und er holte junge Bands und Künstler nach Deutschland, von denen bis dahin noch niemand gehört hatte. The Police zum Beispiel oder Kate Bush. Heute Morgen ist Alfred Biolek im Alter von 87 Jahren in Köln gestorben. Wir erinnern uns jetzt an ihn, gemeinsam mit dem Journalisten, Autor und Produzenten Friedrich Küppersbusch an dieser wackeligen Leitung. Hallo, guten Tag, Herr Küppersbusch.
Hallo, Frau Ufer, guten Tag aus Köln.
Sie beide haben gemeinsam 1996 Ihre Produktionsfirma Pro Bono gegründet. Wann und wo haben Sie sich eigentlich kennengelernt?
Persönlich tatsächlich in diesem Umfeld. Alfred war natürlich als Vorbild, als ein Mann, der viel bewegt hat, ein Mann mit einer sehr bewegten beruflichen Karriere, schon lange ein bewunderter Kollege, aber da hieß es dann, Mann, wenn ihr eine Firma gründen wollt, da ist es besser, wenn ihr einen guten Onkel, einen Paten, heute würde man Senior haben würdet. Und ja, Alfred war bereit, uns Flüge zu machen.
Was würden Sie sagen, was genau hat eigentlich Alfred Biolek so beliebt beim deutschen Fernsehpublikum gemacht? Und wenn Sie können, gucken Sie doch gerne mal, ob Sie noch irgendwie näher an ein Fenster geraten oder eine Tür. Wir haben hier tatsächlich eine relativ maue Verbindung.
Oh, das tut mir total leid. Ja, ich kann mehr schreien. Anlass nicht gerade. Ich kann das jetzt mal, vielleicht wird es so besser. Alfred Biolek ist ein Mann, der die gute bürgerliche Mitte, auch die gute Altersmitte der Deutschen an die Hand genommen und behutsam mit einem Lächeln, mit viel Kopfnicken, mit köstlich, mit ja, erzählen Sie doch mal, in Tabubereiche geführt hat, wo die sich sonst nicht hingetraut hätten. Sie haben das eben schon angesprochen, was internationale Künstler angeht, die er in seinen Bahnhof geholt hat. Er hat es tatsächlich, er hat sich kaputt gelacht über Monty Python, als es in Deutschland niemand kannte, und hat die überredet: Jungs, ich finde euch großartig, aber die Deutschen sind nun mal Fremdsprachenmuffel, könnt ihr eure Sketche auf Deutsch spielen? Und irgendwo in den Archiven der ARD liegen die von Alfred Biolek produzierten deutschsprachigen Sketche von Monty Python. Er war eigentlich Jurist, wie auch sein Vater, und ist über einige Verschlingungen seiner Ausbildung beim ZDF als Justiziar gelandet und hat dann da sozusagen vom Juristenbüro immer rüber geguckt zu den Leuten, die Programm machen, hat verschiedene Sendungen moderiert und hat dann so im Ende der 60er, Anfang der 70er, vielleicht ganz im 68er Zeitgeist eine persönliche Wandlung erfahren, hat gesagt, ich schmeiß alles hin, den Beamtenjob beim ZDF, ich gehe zur Bavaria in München, ich lebe auch in dieser Münchner Bohem. Das hatte sicherlich auch mit seinen privaten Interessen zu tun.
War Alfred Biolek ja ungefähr so das Gegenteil vom Krawallhuber, ganz im Gegenteil, er war ausgesprochen diskret, Sie haben das schon auch angedeutet. Manche haben ihm aber auch vorgeworfen, eben nicht kontrovers genug gewesen zu sein, und das genau war ja wahrscheinlich auch der Grund, warum so ein Helmut Kohl zum Beispiel sich in keine Talkshows traute, aber zu Biolek ging er, weil Kohl wusste, bei dem habe ich nichts zu befürchten, oder?
Ja, das hat Alfred sehr verletzt. In seiner zeitweise ja Berliner Wohnung gab es einen schönen, die war überhaupt ein Traum, die Wohnung, inklusive der tiefer gelegten Kochzeile, weil Alfred sagte, ich bin nicht der Längste, ich möchte im Stehen kochen und dabei mich mit meinen Gästen unterhalten. Dann hat er den Küchenhersteller überredet, eine so Manta-Fahrer-mäßig tiefer gelegte Küche zu erfinden. Und auf dem Weg dahin ging man durch einen Flur und der war komplett tapeziert mit hölzernen Bilderrahmen, Glasscheibe davor, und da drin waren Kärtchen in der seine Handschrift schwer lesbar, noch Anflüge von Sütterlin, glaube ich, da drin. Und dann sagt er, ja, das war der Dalai Lama, hier hängt Doris Dörrie und das war Helmut Kohl. Das heißt, ich glaube, dass tatsächlich sein Bulle war, der also da in Moderationskärtchen seinen Flur tapezierte, schon für ihn persönlich eine Ankunft war, nach Hause kommen, die Mischung aus Unterhaltung und Journalismus. Und wenn ein deutscher Talkmaster das einzige Interview, das dieser Kanzler in 16 Jahren in einer Talkshow gegeben hat, bekommt, dann tut es natürlich weh, wenn es hinterher heißt, naja, jetzt hat der Biolek einmal den Kohl bekommen und dann reden sie nur darüber, wie viel Eier in den Karamellpudding müssen. Mhm. War er aber auch ein Lehrer, er hat mich mal zur Seite genommen, als es mit meiner Karriere zu Ende ging, und sagte, ach, wissen Sie, er nutzte diesen Sie-Vornameton und war ja überhaupt die größtmögliche Annäherung Deutschlands an einen englischen Landedelmann in seinem ganzen Habitus. Mhm. Wissen Sie, Friedrich, mein lieber Redakteur liest mir einmal die Woche die Tendenzen vor und das reicht mir. Und ich dachte, Mann, lieber Alfred, eitel bis zum Einstecktüchlein, selbst zu Hause, das kann ich ja gar nicht glauben, so eitel wie ich bin, dass du nicht jede Zeile einer Kritik, einer Lobeshymne oder von mir aus auch eines Verrisses liest. Und heute, fast ja über 30 Jahre später, weil sie hatte recht, das war lebensklug, er wusste sich zu beschützen in seiner Verletzlichkeit. Und wenn ich heute Künstler produziere, ich bin dann ja eben beruflich sozusagen, habe ihm folgen dürfen, dann sage ich denen, wisst ihr was, jetzt googelt nicht euren Namen und tut euch weh damit. Ich sage euch ungefähr, wie es draußen läuft. Das habe ich vom alten Alfred Biolek gelernt.
Heute Morgen ist besagter Alfred Biolek im Alter von 87 Jahren in Köln gestorben. Friedrich Küppersbusch, wir danken ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne.
Und Alfred Biolek war wenigstens in Deutschland auch der Godfather der Kochshow. Das haben wir gerade gehört. Seine Reihe Alfredissimo, die lief von 1994 bis 2007. Bioleks Kochshow-Erbe will ab morgen niemand Geringeres als der Satiriker Jan Böhmermann werden. Über dessen Kochshow Böhmi brutzelt, sprechen wir gleich.
Ich mache eine Kochshow, um alle Leute, die Kochshows lieben, und alle Leute, die Kochshows hassen, gleichermaßen zur Weißglut zu bringen. Das ist die lange Antwort auf die Frage. Und die kurze Antwort ist, why not? Why not a Kochshow?
Sagt Jan Böhmermann, zumindest zu Beginn der ersten Folge seiner Kochsendung Böhmi brutzelt. Die läuft morgen Abend auf ZDF Neo, ist seit heute Vormittag aber auch schon in der Mediathek zu sehen. Jetzt ist der bekennende Alfred Biolek-Fan Jan Böhmermann ja bekannt für seine politischen und klugen Satiren. Ob sich der Ausflug zur Kochshow da mit einem schnöden Why not erklären lässt, fragen wir unseren Kritiker Matthias Dell. Der hat die erste Folge der Sendung bereits gesehen. Hallo, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Böhmi brutzelt, das ist also eine Kochshow. Wenn man jetzt überlegt hätte, was Jan Böhmermann wohl nach oder neben dem ZDF-Magazin Royal als nächstes macht, dann wäre einem doch wahrscheinlich auf keinen Fall eine Kochshow eingefallen, oder?
Wäre es vermutlich nicht, wobei das auch wahrscheinlich stärker was damit zu tun hat, wie die Kochshow im Fernsehen so dasteht. Die hat ja eher so einen schlechteren Ruf. Das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass, obwohl die bei Biolek ja auf höchste Höhen getrieben wurde überhaupt, der wiederum ja auch so jemand war, der eher als leichte Muse galt oder jemand, der so mit den unernsteren Sachen und nicht so richtig ernsthafte Unterhaltung gemacht hat. Man erinnert sich auch noch an Marcel Reich-Ranitzkys Rant 2008 bei der Fernsehpreisverleihung, als er den Preis abgelehnt hat und dann ja auch beklagt hat, dass er immer nur Köche gesehen habe. Wobei eben gerade Reich-Ranitzky so eine Figur ist, die dieses hierarchische Denken, was in Deutschland ja ausgeprägt ist, zwischen U und E, Unterhaltung und ernsthafter Kultur, stark gepflegt hat. Bei Böhmermann ist einfach interessant, dass der es eben macht. In der zweiten Folge mit Mozzi Mabuse, da erzählt er dann auch ziemlich deutlich, dass es für ihn halt Entspannung ist, so Auslauf von der harten Arbeit an der Satire, die ihn ja etwas zwingt, wo dann mehrere Leute auf den Text gucken, wo geprobt werden muss, wo jedes Wort sitzen muss und so. Und obwohl er ein politischer Mensch ist, ein Idealist, der das Gute will und der das auch mag, diese Sachen zu machen und der die ja auch gut macht, dann ist es trotzdem so, dass er, glaube ich, diese Entspannung sucht. Das merkt man so ein bisschen schon im Podcast mit Olli Schulz, fest und flauschig. Und es merkt eben auch hier, man steht da, kann anders sprechen, hat nebenbei was zu tun und zwischendurch müssen halt mal die Kartoffeln vom Herd.
Also das heißt mit anderen Worten, das Essen ist im Grunde nur so ein Rahmen für den Talk mit einem Gast.
Das kann man so sagen. Es funktioniert aber auch sehr gut. In der ersten Sendung, die jetzt eben schon zu sehen ist, mit Rata, dem Gangster-Rapper, ist es eben auch so, wenn man da jetzt nur gesprochen hätte, dann wäre eine andere Konzentration auf diesem Gespräch. Und so haben beide was zu tun und es spielt dann eben schon eine Rolle, dass Böhmi seine Rinderroulade macht und Rata, der wahrscheinlich nicht so oft kocht, Köftespieße zubereitet. Das macht einfach was damit, wenn der dann Fleisch kneten muss, während er aus seinem Leben erzählt. Und das Leben ist eben ganz schön und interessant, auch weil er eben im Gefängnis gesessen hat und Böhmermann ja dieser Polizistensohn ist. Das heißt, die können auch über Sachen reden. Und dann fragt Böhmermann irgendwann so auch naiv, streng, bisschen besser väterlich, könnte man sagen, warum denn Rata überhaupt kriminell werden musste, weil Verbrechen sich doch nicht lohnt. Und das wird dann so beantwortet.
Warum ist es denn überhaupt so weit gekommen? Hätte man noch ahnen können, ist keine gute Idee. Wird halt immer stressig und dann landest du irgendwann im Knast. Und
naja, das ist immer die Perspektive, ne? Da aus der Perspektive, so, die du meinst wahrscheinlich, so ist das so, wie du sagst, nur aus der Perspektive, die ich so hatte in den 80ern, vor allem, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, so in den Brennpunkten, aber da war es so, es gab gar keinen anderen Weg, so. Es war so, ich wachs auf mit den Leuten, so, ich sehe das, meine Vorbilder, so die Leute, die so aussehen wie ich und älter sind, machen kriminelle Sachen.
Und das ist eigentlich ganz toll. Natürlich ist jetzt ZDF Neo ein Spartenprogramm, aber so entspannt und respektvoll über verschiedene Perspektiven zu reden, das passiert so selten im deutschen Fernsehen und ist doch eigentlich das, worum es geht.
Du sagst, Böhmermann sei Idealist. Kann er denn da möglicherweise mal aus seiner Haut oder wird das auch mal politisch? Wird da dann zum Beispiel auch mal über Polizeigewalt gesprochen in so einer Kochshow?
Nee, das könnte man denken in dem Gespräch jetzt mit Rata, weil es da viel drum geht, um Verbrechen und Strafe und sowas. Aber tatsächlich ist Böhmermann derjenige, der nicht will, dass es politisch wird. Es gibt eine schöne Stelle, wo Rata was von seinen Geschäften erzählt, die er so macht. Da ging es wohl um Investments in Masken und da fällt dann auch der Name Jens Spahn. Und dann ist es Böhmermann, der von diesem Thema weg will.
God bless Jens Spahn, aber...
Du, eigentlich haben wir die Regel, keine Politik in der Sendung. Lass nicht über Politik reden, lass nur kochen. Das rege ich mich wieder zu sehr auf.
Ach so, stimmt. Das ist, der Sender gehört denen, wa?
Im weitesten Sinne gehört der Sender, das ZDF, okay, Jens Spahn, okay. Genau. Ja. Ich brate jetzt Rosenkohl an.
Also lieber Rosenkohl als Jens Spahn. Und man muss auch sagen, Böhmermann ist ja auch ein sehr guter Normalitätsperformer. Also der kann gut mit Leuten reden, der interessiert sich für die. Der hat auch so einen Blick auf Ethnologien, Soziologien des Alltags. Das kann manchmal auch nerven, dass man versucht, alles, was man selber so an sich beobachtet, immer sofort zu generalisieren. Aber das macht das irgendwie auch größer, als nur so banal daher zu plaudern. Und dann ist es in der Sendung eben so, dass man Sachen erfährt, die man jetzt auch nicht unbedingt weiß, dass zum Beispiel die die Gefängnisse in Süddeutschland härter sind als in Norddeutschland oder in Westdeutschland, dass das Essen dafür aber besser ist, dass Xatar so ein bisschen darüber stöhnt, diese wiederholten SEK-Einsätze, die ihm immer die Tür kaputt treten, ob das denn sein muss, diese ganze Show drumherum. Und Böhmermann ihm dann erzählt, als Polizistensohn weiß, dass die Polizei diese eingetretene Tür ersetzt. Und das sind ja alles so Sachen, die eigentlich irgendwie in dieser Plauderei, in der sie geäußert werden, dann doch auch wiederum lehrreich und interessant sind.
Also ich täusche mich nicht, wenn ich da ganz klare Begeisterung deinerseits raushöre, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Es gibt tolle Momente. Es ist natürlich auch eine sehr einfache und sehr entspannte Show irgendwie. Aber es ist wirklich auch so, dass es gerade in dieser Sendung jetzt echt Momente gab, wo man denkt, dafür gibt es das Fernsehen, wenn dann Xatar irgendwann mal so staunend, liebevoll, auch ein bisschen ungläubig auf Böhmermann guckt, weil der gerade einen Witz gemacht hat oder was lustig dahergeredet hat. Und das ist eben toll, weil diese Gespräche gibt es ja nicht so häufig. Böhmermann ist sonst eigentlich sehr groß darum, mit so Erwartungen zu spielen und in diesen Horizont von Aufmerksamkeit und Erregung hinein seine Sachen in der Satire-Show zu platzieren. Und hier geht es eben darum, diese Erwartung komplett zu unterlaufen, indem einfach Normalität performt wird. Und das ist wiederum etwas, wo man sagen kann, medial betrachtet, wenn jetzt jemand wie Stefan Raab, der so verbissen und ehrgeizig ist, der auch ein interessantes Verhältnis zum Fernsehen hat, aber der immer dann irgendwie die Sachen, die er genommen hat und neu gemacht hat, also alte Formen, die er parodieren wollte und gleichzeitig irgendwie so kompetitiv aufgejazzt hat. Also Stefan Raab würde wahrscheinlich hier so einen Kochwettbewerb draus machen, wie es vorher keinen gegeben hat. Und da ist Böhmermann eindeutig eben der Biolek-Schüler, der einfach sagt, ich nehme dieses Format, koche da, damit ich reden kann. Und der Unterschied zu Biolek wäre vielleicht noch, dass eben bei Böhmermann gar nicht so sehr darum geht, wie gut das jetzt schmeckt und wie ausgewählt das alles ist und dass einfach jeder was zu tun hat, damit geredet werden kann. Insofern auch ein schöner Moment, dass ausgerechnet heute diese Sendung zum ersten Mal zu sehen ist.
Sagt Matthias Dell über Böhmi brutzelt. Immer samstags zu sehen um 19.45 Uhr auf ZDF Neo und eben jeweils am Freitag vorab schon ab 10 Uhr in der Mediathek. Vielen Dank, Matthias.
Bitte sehr.